Vater, Mutter, Kind, so hieß ja lange Zeit das Credo, wenn es um in Anführungsstrichen richtige Familien ging. Die Zeiten sind vorbei, denn wir wissen alle, Familie ist da, wo Kinder sind, egal wie sie sich zusammensetzen. Hauptsache Liebe und Verantwortung steht im Vordergrund. Regenbogenfamilien sind dennoch nicht so häufig, noch nicht so häufig, und dennoch gibt es sie, und sie werden in München auch in unterschiedlicher Weise unterstützt und bekommen Beratung. Sie funktionieren übrigens super, statistisch oft sogar besser als klassische heterosexuelle Familien. Darüber werden wir sicherlich auch gleich sprechen, nämlich mit Vertreterinnen vom Regenbogenfamilienzentrum, der Gruppe Les Mamas, Regenbogenvätern und dem Kurator der Ausstellung Regenbogen bei Familien bei Münchenstift. Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt weiß ich nicht, in welche Reihenfolge ihr euch gesetzt habt, na, so wie es kommt. Ich setze mich ein bisschen dazu. Und ich fange diesmal nicht Ladies First an, aus dramatischen Gründen, sondern ich möchte mit den Vätern und mit dem ersten Vater anfangen. Sitzt von euch aus gesehen rechts außen, das ist Thorsten Gerken, vielleicht der bekannteste Regenbogenvater der Münchner Szene. Du bist ganz viel unterwegs gewesen mit deinem Mann Charlie, mit deiner Tochter, hast dich wirklich gezeigt auch. Wie seid ihr denn, als das ist ja die erste Frage, immer als zwei Männer zu einem Kind gekommen?
Okay, erstmal stand natürlich der Wunsch da, Vater zu werden, der war bei mir sehr stark. Mein Mann hat da mitgespielt oder hat sich das auch gewünscht für uns beide, für unsere Beziehung. Und dann haben wir damals noch ganz klassisch, wo es das Internet nicht so gab, über die Anzeige zwei Mütter gefunden, ein lesbisches Paar. Und mit denen haben wir zusammen eine Familie gegründet.
Hat eine Kleinanzeige aufgegeben?
Eine Kleinanzeige.
Vermischt es in der Bildzeitung oder in der Abendzeitung und sagt, ach, wir sind zwei schwule Männer, wir brauchen zwei Frauen, die mit uns ein Kind produzieren.
Nein, wir haben eine Anzeige in einem schwul-lesbischen Magazin, das, wo du damals noch Chefredakteur warst, denke ich mal.
Ach, das kommt mir bekannt vor.
Genau. Ja. Da haben wir die Anzeige der Mütter gesehen. Die haben gesucht und das, glaube ich, sehr klassisch unserer Szene ist ja, unserer Community ist, dass viele Mütter dann einen Samenspender suchen, aber gar nicht die große Verantwortung, beziehungsweise auch, dass das Sorgerecht geteilt wird. Oft läuft es ja auf eine Stiefkind-Adoption dazu, aber da können die Frauen ja gleich was dazu sagen. Und in dieser Anzeige stand zum ersten Mal, ich hatte es zum ersten Mal gelesen, wir suchen einen Vater, der Verantwortung trägt und der wirklich beteiligt ist. Ihr und das habe ich angesprochen.
Charlie und du, ihr seid Väter einer Tochter.
Ja.
Die ist jetzt wie alt?
12 Jahre.
Die ist jetzt, das wird erst richtig lustig.
Ja, vorpubertär. Ich darf sagen, sie ist nicht da.
Sehr schön. Neben mir sitzt der Markus Wagner. Ich glaube, deine Geschichte, wie ihr zu einem Kind gekommen seid, du mit deinem Mann, ist eine andere.
Ja, richtig. Bei uns war aber auch der Wunsch sehr stark da. Und wir haben dann einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo es um Leihmutterschaft ging. Und dann haben wir uns mehr Informationen dazu besorgt und diesen Weg beschritten.
Ich möchte jetzt nicht zu tief in die juristischen Details einer Leihmutterschaft gehen, aber so ganz einfach ist das ja nicht.
Nee, das ist quasi ein Fulltime-Job neben dem normalen Job dazu. Also da sind relativ viele Hürden daran verknüpft, also psychologische Tests, das ganze Juristische dazu. Quasi auch der Beziehungsaufbau mit den potenziellen Leihmüttern und Eizellenspenderinnen. Ja.
Thorsten, ich weiß, eure Tochter war ja bei vielen Events dabei. Ihr habt sie in euer Leben integriert, auch in euer schwules Leben integriert. Ist das ein erfolgreicher Teil des Erziehungskonzepts gewesen oder ging das einfach nicht anders?
Also es ist, glaube ich, ein Konzept unserer ganzen Familie gewesen, dass wir auch gesagt haben, wir müssen noch ein Stück weit kämpfen. Und wir wollen auch anderen Mut machen. Und deswegen haben wir uns damals entschlossen, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und sichtbar zu sein. Und das ist damals passiert eben mit der Dokumentation des Bayerischen Rundfunks. Und das ist wirklich so sympathisch gelaufen, dass wir uns auch damit gut gefühlt haben und unsere Tochter auch. Also sie war damals 6 Jahre, für sie war es damals noch sehr spielerisch, aber sie guckt sich den Film heute noch an. Und dann denke ich mir, dann war es eine gute Sache für uns. Und ich glaube, ein Stück weit auch vielleicht Pionier zu sein. Und zu zeigen, so geht es auch und wir haben genau die gleichen Rechte und wir dürfen das auch.
Markus, ich habe gar nicht gefragt, wie alt eure Tochter ist.
Die ist 3,5.
Und wie lange habt ihr sie?
Also seit der Geburt.
Seit 3,5 Jahren.
Ja, genau.
Nicht so wie bei Katzenbabys, die man erst nach 12 Wochen bekommt.
Nee, wir waren dabei.
Von Anfang an werdet ihr sie, seid ihr verantwortlich für die Erziehung. Hast du das Gefühl, eine glückliche Familiengeschichte erzählen zu können oder gab es Stolpersteine, die euch in den Weg gelegt wurden?
Ich würde sagen, es gab Kieseln, die man wegräumen musste, aber nichts Gröberes. Und ich denke, wir sind eine sehr glückliche Familie.
Sehr schön, vielen Dank bis dahin. Marion Lüttig sitzt hier in der Mitte. Sie ist Mitarbeiterin des Regenbogenfamilienzentrums. Das ist offiziell die Fachstelle der Landeshauptstadt München für Regenbogenfamilien. Der Markus hat gerade von Kieseln gesprochen, die Regenbogenfamilien eventuell in den Weg gelegt werden. Wie ist denn deine, ist es die Regel oder die Ausnahme, eine gut verlaufene Familiengeschichte erzählen zu können?
Also es ist beides. Also ich glaube, Regenbogenfamilien sind für uns in der Community häufig auch Türöffnerinnen, weil ich sage immer so flapsig journalistisch, Kinder und Tiere gehen immer und machen immer eine gute Story. Also von daher gibt es da sicherlich viele gute Geschichten zu erzählen, viele gute Geschichten von wie werden wir aufgenommen, auch im Kleinkindkosmos, da fängt es für viele ja an, also sprich in der Kita und danach in den Schulen. Und das läuft in der Regel ganz gut, oberflächlich ganz gut. Also es ist nicht so, als würden wir jetzt noch wie, deshalb das feiern wir ja heute auch, 50 Jahre Stonewall, als würden wir als Familie mit Kindern auf der Straße noch zusammengeschlagen. Aber es gibt durchaus so Momente, die vielleicht nicht so schön sind, beispielsweise wenn wir die Familien darin unterstützen, auch die eigene Sichtbarkeit ein bisschen einzufordern, wenn sie etwa auf pädagogische Fachkräfte treffen, die sagen so, nee, tatsächlich in dem Tenor, was wollt ihr denn noch? Oder, ach nee, wir wollen da dieses Thema gar nicht so sehr exponieren, Lesben und Schwule und wieso ihr die Kinder kriegt, das ist irgendwie noch nichts für die Kinder in diesem Alter. Das ist natürlich auch was, wo man dann sitzt und sagt so, nein.
Du bist Vertreterin und Mitarbeiterin des Regenbogenfamilienzentrums. Das wird nicht allen etwas sagen. Vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, wofür ist dieses Zentrum da? Was macht ihr?
Also uns gibt es seit Mai 2017. Es war ein Ergebnis vom langen, also wahrscheinlich schon mehr als 5 Jahre davor startenden stadtweiten Prozess mit Unterstützung der gesamten Kommunalpolitik, aber nicht zuletzt der Community. Die Les Mamas waren da als Verein stark dran interessiert, aber auch das Lesbentelefon e.V., die auch Trägerin der Lesbenberatungsstelle Letra sind. Interessanterweise damals war das noch nicht so ganz in der schwulen Community ein Thema, so dass das Sub gesagt hat, ach nee, danke, nicht so ganz unsere Baustelle. Würde man heute nicht mehr machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gab einen einstimmigen Stadtratsbeschluss dazu, da sind wir wirklich glücklich drüber, ein Treffpunkt Fach- und Beratungsstelle zu sein. Treffpunkt heißt, es gibt bei uns im Haus 3 Gruppen, 2 Krabbelgruppen, 1 Spielgruppe für die etwas älteren Kinder. Angebote für die Kinder, die schon zur Schule gehen, sind ein bisschen schwieriger zu machen. Ihr kennt das vielleicht, die sind dann alle im Hort oder sonst wie in der Betreuung, die Eltern arbeiten. Das ist dann eher vereinzelt oder mal am Wochenende. Es gibt eine noch recht junge Kooperationsgruppe schwuler Väter mit dem SUB. Das ist so das, was wir machen als Treffpunkt. Fachstelle sind wir, wie du schon gesagt hast, der Landeshauptstadt. Da richten wir uns eigentlich an alle, die pädagogisch im weitesten Sinne mit Familien arbeiten. Also Erziehungsberatungsstellen, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, Familienzentren, die dann Rückfragen haben oder die wir zum Teil auch fortbilden. Und Beratungsstelle, wie der Name schon sagt, da kann die ganze Community kommen, die LGBTI-Community, und sich bei uns informieren. Wie mache ich es denn überhaupt? Wie sichern wir uns gut ab? Und das ist ein Thema, da wachsen wir noch dran. Wir sind ja erst 2 Jahre alt. Wie geht's denn weiter, wenn das Kind dann älter wird? Da sind es dann tatsächlich eher die vielleicht manchmal auch vorpubertären Themen und Fragestellungen, wo wir dann versuchen, die Eltern zu begleiten.
Alles klar, vielen Dank. Der Name des Vereins ist schon gefallen, Les Mamas. Ich überspringe den jungen Mann in der Mitte mal kurz und komme zu Katharina Kirsch. Sie ist vom Verein Les Mamas. Das sind lesbische Frauen mit Wunschkindern und Kinderwunsch, wie es so schön formuliert ist. Katharina, die Zahl der Familien mit 2 Müttern ist ja deutlich höher statistisch als die mit 2 Vätern. Gibt es einen Grund?
Es belegen natürlich die Statistiken, das ist richtig. Natürlich ist es für Frauen deutlich einfacher, Kinder zu bekommen, als jetzt für 2 Männer. Also das ist einfach die Biologie. Uns fällt es leichter, auch wenn uns natürlich als lesbischen Müttern auch viele Steine in den Weg gelegt werden. Aber da hat sich einfach schon immer, da war schon immer bei Frauen irgendwo eine Szene da, also nicht schon immer, kann man auch nicht sagen. Noch bis in die 80er Jahre wurden ja lesbischen Müttern die Kinder auch teilweise weggenommen vom Jugendamt, darf man auch nicht vergessen. Da gibt es gerade eine interessante Erhebung in Rheinland-Pfalz dazu übrigens. Also nichtsdestotrotz hat es einfach biologische Ursachen. Wir als mit zwei Frauen, wir müssen uns sozusagen um den Samen kümmern. Bienchen, Blümchen spielt auch schon eine Rolle. Und genau, und bei zwei Männern ist es natürlich einfach rechtlich viel schwieriger, aber da kamen wir ja schon dazu.
Und obwohl es mehr Mütterfamilien gibt als Väterfamilien, hat man das Gefühl, dass die Väterfamilien, siehe Patrick Lindner, siehe Ricky Martin, einfach gefühlt mehr Schlagzeilen machen. Woran liegt das?
Mein Gott, also es ist, hat sich ja auch so ein bisschen so einen Promi-Status irgendwo. Natürlich spielt die Prominenz auch eine Rolle, würde ich sagen. Vielleicht ist es noch ein bisschen exotischer für Menschen. Also man sieht ja auch teilweise, wo die Schlaglichter auch bei der CSD-Berichterstattung irgendwie liegen. Also manchmal sucht man ja auch vielleicht das Exotischere oder das Besondere. Und irgendwo ist immer noch das gesellschaftliche Bild, gerne Einwand, also ich vermute jetzt einfach mal so. Gerne ist ja auch dieses gesellschaftliche Bild, verbindet man eher Mütter mit Kindern. Also es ist ja noch so ein bisschen dieses so, also wenn ein Kind keine Mutter hat, dann ist da irgendwas, stimmt da vielleicht irgendwie was nicht und so weiter. Während das Leute vielleicht als exotischer empfinden oder als noch was Besonderes, wenn dann irgendwie zwei Männer sozusagen mit einem Kind da sind. Kann ich nur vermuten.
Marion, was war deine Ergänzung?
Also ich glaube, wir bewegen uns da ganz tief im Fahrwasser der gesellschaftlichen Rollen. Und Frauen mit Kindern als Bild sind so alt, wie ich denken kann und noch viel älter. Und Väter alleine ohne eine Frau irgendwo im Hintergrund, also auch schon als Abbildung, als Foto oder Zeichnung mit Kindern, sind etwas noch relativ Neues. Und das ist für uns in der Gesellschaft noch relativ neu und beispielsweise in der medialen Berichterstattung noch mal mehr. Also auch die Journalistin, die dem Themenfeld gegenüber vielleicht aufgeschlossen ist, findet irgendwie, vielleicht will sie selbst einen Partner haben, der sich mehr ums Kind kümmert, ich weiß es nicht. Das macht es dann zu was Besonderem und das hat noch einen gewissen Neuigkeitswert, wohingegen ein oder zwei Frauen mit Kindern dann vielleicht eher Alltagsgeschichten sind. Also neben dem, dass es natürlich auch weiter in die Rolle geht, deshalb ist es vielleicht auch selbstverständlicher gewesen, schon vor 30 Jahren sich als lesbische Frau mit dem Thema Mutterschaft auseinanderzusetzen, das setzt ja sehr tief. Frauen, die sich entscheiden, keine Kinder zu kriegen oder ihr Kind abgeben, sind ja bis heute kritisch beäugt oder gelten schneller als Rabenmütter. Rabenväter in der deutschen Sprache gibt es ja gar nicht als Begriff. Also ich glaube, da spielt vieles rein.
Ich würde gerne, bevor wir noch ein paar Fragen zum Thema Regenbogenfamilie mit allen unseren Gästen hier diskutieren, den Michael Hertheis ins Spiel holen. Michael Hertheis ist von dem Münchenstift, das ist der städtische Träger von Alten- und Pflegeheimen, der sich sehr stark für die LGBTI-Community öffnet in den letzten Jahren, kann man sagen. Das ist ja ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert, Michael. Am Donnerstag hat die Ausstellung Regenbogenfamilien der Münchner Fotografin Michaela Auer in einem eurer Häuser eröffnet. Du bist der Kurator. Was gibt es bei dieser Ausstellung zu sehen?
Wir hatten das Glück, dass wir 8 Regenbogenfamilien interviewen durften und porträtieren. Wir waren bei allen 8 Familien zu Hause, also auch im normalen Setting. Wir haben Familien, die, also 2 der Väter sind auch heute da.
Also sie sind dabei, ihr
ja,
seid
genau.
Teil der Ausstellung, sehr schön.
Also wer noch ein bisschen mehr über die Familienentstehungsgeschichten lesen möchte, kann gerne bei uns ins Haus St. Josef. Das ist das große Haus am Luise-Kisselbach-Platz. Das kennt eigentlich jeder, wenn man die Garmischer Autobahn reinkommt. Sieht ein bisschen aus wie ein Kloster.
Da steht man immer im Stau.
Da steht man immer im Stau. Früher war noch ein Blitzer, da ist man dann auch öfter mal noch bei Rot geblitzt worden. Genau, das ist das Haus St. Josef. Das ist täglich offen. Man kann jederzeit rein und sich die Ausstellung anschauen. Genau.
Ich habe ein paar Bilder gesehen. Das ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Da werden Babys gestillt, da spielen Kinder Fußball, da fahren andere Fahrrad. So weit, so normal. Was macht denn die Ausstellung aus deiner Sicht dennoch zu etwas Besonderem?
Eben das Unspektakuläre. Also als wir sie konzipiert haben, haben wir natürlich lange überlegt, okay, was machen wir zum CSD? Das ist jetzt die 4. Pride-Ausstellung, die wir konzipiert haben in den letzten 4 Jahren. Und ich dachte, wie du es vorher schon gesagt hast, oder Marion, glaube ich, war es, Kinder und Tiere gehen immer. dann dachte ich mir, das wäre ja eigentlich auch mal was für unsere Häuser, mal zu gucken, wie gehen denn unsere Bewohnerinnen, Bewohner, unsere Gäste mit dem Thema um. Und das ist echt erstaunlich, es schlägt doch Wellen. Ich glaube, dass wir, obwohl wir letztes Jahr ja die Ausstellung Große Liebe hatten und wir Schwule, Lesben, Transgender und auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Angestellte zur Liebe befragt haben, küssen und lieben darf man, wen man will, aber Kinder kriegen ist doch nochmal ein anderes Thema. Das geht viel, viel tiefer. Ich glaube, es ist auch das, was uns in der Gleichstellung der Ehe am längsten blockiert hat. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie sich das in den Häusern oder beziehungsweise jetzt im Haus St. Josef auch in der Diskussion widerspiegelt. Unsere Bewohner leben ja dort, das heißt, sie sind dort täglich. Die Ausstellung hängt an der Wand der Cafeteria, also es ist auch ein ganz prominenter Ort und das macht schon viel aus. Also es wird viel diskutiert.
Katharina. Okay, du nimmst das Mikro nur so mal an den Mund, damit es nicht aus der Übung kommst. Aber du darfst gleich wieder, ich gebe nämlich die nächste Frage mal offen in die Runde. Was unterscheidet denn aus eurer Sicht eine Regenbogenfamilie von einer, ich nenne sie mal, klassischen oder traditionellen Familie?
Also ich glaube, viel traditioneller, als wir jetzt zumindest mit unseren Kindern sind, umgehen und einen Alltag haben, geht's gar nicht. Also ich wüsste jetzt eigentlich nicht viel, was uns von sogenannten, irgendwie, was ich Standardfamilien unterscheidet, aber was ist schon Standard? Also da bin ich auch immer so ein bisschen, wir haben zum Beispiel das Thema gerade im Kindergarten, das wir jetzt mal so angeregt haben, weil die Kinder kommen jetzt häufiger mit Themen nach Hause, also unsere Tochter ist 5, unser Sohn ist 2 und klar, da wird schon meistens immer Mama, Papa, Kind gespielt und also es sind einfach so Themen, so ja, wie ist das mit 2 Müttern, aber Kinder sind da eigentlich total einfach oder easy. Also den sagst du halt, ja gut, die und die, die haben halt eben 2 Mütter und dann finden Kinder das grundsätzlich mal in Ordnung. Wenn die ein bisschen älter sind, fragen die nach. Aber es ist, ja, oder...
Ist das die Erfahrung, die die anderen teilen? Seid ihr genauso normal, ist ein hässliches Wort, das wir nicht gerne verwenden, genauso regulär wie alle anderen Familien oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Wie schaut es bei euch aus?
Also ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass unsere Tochter 2 Sachen zum Vatertag machen muss. Sonst sehen wir da einfach keine Unterschiede. Also natürlich gibt es die Fragen auch von unserer Tochter, weil sie einfach andere Kinder in anderen Situationen erlebt. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man das wissen will. Sonst haben wir da keine großen Unterschiede festgestellt.
Also ich würde sagen, ich stimme euch zu und sage gleichzeitig alles. Es unterscheidet uns alles von anderen heterosexuellen Familien, weil wir sind immer Schwule und Lesben oder Trans beispielsweise, die Familien gibt es ja durchaus auch, und wir sind immer anders und wir müssen uns in unseren elterlichen Rollen nochmal anders auseinandersetzen als vielleicht ein gemischtgeschlechtliches Elternpaar, wo die gesellschaftlichen Rollenbilder viel vorgegebener, viel etablierter sind, wo ich nicht erklären muss, weil gemeinhin auf den ersten Blick nicht erkannt wird, ob ich mein Kind durch einen Sexualakt, durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen, Eizellenspende, Samenspende, Pflegschaft, Leihmutterschaft oder so bekommen habe, sondern es gemeinhin angenommen wird, dass die Biologie da den Einfluss genommen hat. Und bei LGBT-Eltern oder Regenbogenfamilieneltern ist es nicht notwendigerweise der Fall. Wir müssen immer erklären, auch unseren Kindern.
Dieses Anders ist ja genau das, was die LGBTI-Community auch vor Probleme innerhalb unserer Gesellschaft stellt. Thorsten, wie stehen denn Regenbogenfamilien in unserer Gesellschaft? Wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Es gibt ein unschönes Beispiel mit dem Münchner Familienpass, wo man es gut gemeint hat und auch gut gemacht hat. Und dennoch war das nicht so einfach. Vielleicht kannst du die kurz erzählen.
Okay, wir hatten damals eine Aktion gemacht mit der Stadt München für diesen Familienpass. Die Stadt München hatte immer schon die ganzen Jahre auch zuvor versucht, die erweiterte Familienbild auf diesen Pässen darzustellen und ist auch dann auch zu uns zugekommen und ein lesbisches Paar mit Müttern. Wir waren dann eben halt mit 2 Frauen und 2 Kindern und uns beiden, mein Mann und ich, mit Arven eben halt drauf zu sehen. Und die Reaktionen waren eben halt wohl, und das hat, glaube ich, auch was mit der Sichtbarkeit von Lesben in der Gesellschaft zu tun, dass diese Mütter, die lesbischen Mütter als 2 alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern anerkannt wurden und wir 2 schwulen Väter, da entstand ein Shitstorm, ein von enormem Ausmaß. Und da muss ich sagen, das hat uns schockiert.
Was haben die Leute euch vorgeworfen? Was war der Inhalt dieses Shitstorms gegen zwei schwule Väter?
Die ganz normalen Scheißvorurteile, die es einfach gegen Schwule gibt. Einfach, Schwule sind Schweine vielleicht, sexuell ist das eh alles abartig. Und wenn sie dann noch ein Kind haben,
Pädophil,
das arme Kind
Ende, das kommt
ist gefährdet
auch
und all solche Sachen eben halt. Es ging vieles direkt unter die Gürtellinie, da möchte ich auch nicht mehr drauf eingehen. Es war schon für uns ein Schritt, der gesagt, jetzt müssen wir vielleicht auch aus der Sichtbarkeit vielleicht ein Stück zurückgehen, um unsere Tochter zu schützen. Wir sind einmal im Supermarkt erkannt worden, das war nicht so schön. Und aber ich muss sagen, das Tolle war dann eben halt, dass die Stadt München nicht zurückgerudert ist. Und das fand ich großartig. Die zweite Bürgermeisterin, glaube ich, Frau Strobel, hat sich dann besonders dafür eingesetzt, dass dieses auch durchgezogen wird und dass das Konzept auch verteidigt wird. Und das hat mir auch dann damals gut getan.
Jetzt haben wir viel über menschliche und gesellschaftliche Geschichten gehört. Zum Schluss würde ich gerne noch auf die politische Seite kommen. Die müssen wir ansprechen. Für Regenbogenfamilien ist gesetzlich noch nicht alles so geregelt, wie man sich das wünschen würde. Was muss denn aus eurer Sicht erfüllt werden, um Regenbogenfamilien gleichzustellen?
Du fängst an.
Ja, okay.
Fang du mal an.
Also für uns als lesbische Mütter steht an allererster Stelle eine Reformierung des Abstammungsrechts. Also es ist einfach, es war schon 2017, war eine Expertenkommission, die sich zusammengesetzt hat, um es zu reformieren. Jetzt gab es, und da kann dann die Marion vielleicht was zu sagen, du warst ja in Berlin, gab es nochmal eine Anhörung zu dem Thema. Also uns geht es ganz konkret darum, wir wollen einfach analog zur Vaterschaftsanerkennung die Mutterschaftsanerkennung. Wir wollen, dass wir müssen unsere Kinder nach wie vor adoptieren. Also ich habe unsere erste Tochter bekommen, sie musste meine Frau adoptieren und dann hat meine Frau unseren Sohn bekommen, den musste ich adoptieren in einem ganz herkömmlichen Stiefkind-Adoptionsverfahren. Und dieser Name sagt ja eigentlich schon, wie unsinnig das auf unser Familienmodell bezogen ist. Also es ist natürlich nicht unser Stiefkind, das sind unsere absoluten Wunschkinder. Da kämpfen wir absolut eben an erster Stelle für eine Reformierung des Abstammungsrechts, sodass die Kinder, die in eine Ehe hineingeboren werden, und meine Frau und ich sind jetzt eben verheiratet, also wir leben in eingetragener Partnerschaft seit 6 Jahren und seit letztem Jahr auch verheiratet. Die Kirche kann mich nicht übertönen.
Sie untermalt deine Aussagen, das ist
Danke.
Doch schön,
genau.
Von Glockengeläut ja, untermalt.
Ein zustimmendes Läuten, genau. Und da sind wir einfach, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass künftig Kinder, die in unsere Ehe hineingeboren werden, dass die einfach uns als zwei Mütter in der Geburtsurkunde stehen haben und wir nicht mehr unsere Kinder adoptieren müssen. Das ist also ein ganz gemeines Verfahren im Grunde. Also in einer Zeit, in der so eine Familie in Entstehung ist und man eigentlich so eine ganz schöne Zeit haben sollte. In diesen ersten Wochen kann, wenn der Partnerin, die gebärt, etwas passiert, steht das Kind ohne Erziehungsberechtigte da. Denn ich habe quasi als Adoptierende kein Anrecht, weil es gibt ja diese Adoptionszeit wie quasi bei einer richtigen Stiefkindadoption. Also es ist wirklich, das wissen viele auch gar nicht, dass das wirklich noch so ist. Also vielen, die wir es erzählen, sagen, was um Gottes Willen, so ist es noch bei euch. Und ja, das ist noch so und dafür kämpfen wir, dass es auf jeden Fall abgeschafft wird.
Alles klar, vielen Dank.
Ich kann jetzt nur von der Seite der Väter sagen, zwei Beispiele, die uns damals sehr stark beschäftigt haben, ist einmal eben, und das trifft ja nicht nur uns Väter zu, wir sind ja eine Regenbogenfamilie mit zwei Müttern auch noch, dass es da ja eine Co-Mama und einen Co-Papa gibt. Und die haben keine Rechte. Und das ist eben halt sehr schlimm. Bei uns ist es eben halt so, das Sorgerecht ist zwischen der biologischen Mutter und dem biologischen Vater, also mir, geteilt. Wir sind eingetragen als Vater und Mutter, aber Co-Vater und Co-Mutter existieren nicht. Das könnte zum Beispiel Folgen haben, wenn wir biologischen Eltern bei einem Unfall zusammen ums Leben kommen. Ein Familienrichter muss dann entscheiden, wer dann das Sorgerecht bekommt. Und wenn wir dann einen konservativen Familienrichter haben, im schlimmsten Fall können die das Kind der Familie praktisch wieder zuordnen, dass meine Eltern das Sorgerecht bekommen. Und dann würde mein Mann und die Co-Mutter außen vor bleiben, die ja für unsere Tochter Bezugspersonen sind, von Anfang an, auch Mama und Papa. Und das ist für mich eine der stärksten Forderungen, dass dieser Begriff der Familie muss einfach erweitert werden. Also da, wo die Kinder, was du gesagt hast, sind, da ist immer die Familie und Patchwork ist eben halt sehr vielfältig geworden in unserer Zeit. Und das muss anerkannt werden. Und ein anderes Ding ist noch das Erbrecht. Eben halt, mein Mann musste eben halt für unsere Tochter ein besonderes Testament aufsetzen, weil es ja nicht anerkannt wird von Erbrecht, dass es seine Tochter ist und damit automatisch erbberechtigt.
Es ist interessant, bei allen Diskussionen, die wir im Laufe des Wochenendes hier geführt haben, bei allen menschlichen Aspekten, wir landen immer und immer wieder beim Gesetzgeber. Fast jedes Thema, das wir in dieser LGBTI-Szene diskutieren, endet damit, dass es noch Nachholbedarf auf der Seite des Gesetzgebers oder des Rechts gibt. Und ich glaube, wir konnten uns auch hier wieder ein Bild davon machen, wie es den Regenbogenfamilien in München und in Bayern ergeht. Wer sich ein wahrhaft optisches Bild machen möchte, geht in die München-Stifthäuser, da kann man sich die Ausstellung anschauen. Ansonsten hoffe ich, wir haben dazu beigetragen, euch die Thematiken und die Problematiken von Regenbogenfamilien auch zu vermitteln. Das Schlusswort hat Marion, die meldet sich nochmal.
Man könnte so viel reden und die Gelegenheit ist günstig. Na, also das, wir haben ja gesagt, automatische Mutterschaft bei Ehe der zwei Frauen, dann Mutterschaftsanerkennung für die unverheirateten Frauen. Das ist was quasi Zwangsvoraussetzung ist, überhaupt bei schwul-lesbischen Paaren derzeit. Ohne eingetragene Lebenspartnerschaft oder Ehe geht nichts. Dann hast du von den Mehrelternschaften geredet, dass es da überhaupt nichts gibt, wenn es drei oder vier sind. Dann haben wir hier einen Vertreter, der stolzer Papa ist eines Mädchens, das durch Leihmutterschaft entstanden ist. Und da haben wir, das ist ja ein noch größeres Thema, noch viel tabubelasteter, auch in unserer Gesellschaft. Und auch da, finde ich, muss es Regelungen geben, erst recht, wenn ihr dann als Familie hier nach Deutschland kommt, dass ihr automatisch, oder dass die rechtliche Elternschaft, die ihr vielleicht aus dem Ausland mitbringt, automatisch in Deutschland anerkannt wird. Das ist nicht der Fall und da müssen wir zumindest mal gesellschaftlich eine Debatte drüber führen. Ob wir das gut finden oder schlecht finden, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber das ist auch ein Thema.
Elternschaft ist so vielfältig, wie das ganze Thema und wie alle Themen, die wir hier unterm Regenbogen diskutieren. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr uns heute zur Verfügung gestellt habt. Wart, dass ihr einen Einblick gegeben habt in euer Leben, in die Themen, die euch beschäftigen und drückt euch die Daumen, vor allen Dingen für alle, die Kinder haben, dass die euch wohlgeraten und ihr viel Spaß mit euren Regenbogenfamilien und Kindern habt. Dankeschön.
Danke.